Danke, Herr Jesus. Halleluja. Lass uns einfach gerade noch mal kurz beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du da bist in Jesus, dass du selbst gegenwärtig bist hier, jetzt mitten unter uns und dass du, ja, uns umgibst mit deinem Geist und erfüllst. Und Herr, es ist so gut, bei dir zu sein. Es ist so gut, dir zu vertrauen, dir zu glauben und aufgebaut zu werden, gestärkt zu werden, ausgerüstet zu werden, um diese Welt, diese verdrehte und kaputte Welt zu überwinden. Preis und Ehre sei dir. Dein ist die Macht und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Ja, ich denke, durch die Gegenwart Gottes und des Heiligen Geistes, wir wurden schon reich gesegnet heute Morgen. Wer sein Herz aufgemacht hat, der durfte schon schmecken und sehen, wie gütig und gnädig der Herr ist, wie barmherzig, wie einfühlsam und wie, was seine Absichten sind. Er, der Mächtige, beugt sich herab, kommt herab, rührt uns an, öffnet unser Verstand, unser Denken, durchdringt alles, lässt uns verstehen, um was es geht. Das ist so wunderbar. Der Herr hat mir auferlegt, da weiterzumachen, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Es ging um die Gemeinschaft mit ihm, mit seinem Sohn, ausgehend von dem 1. Korinther 1, Vers 9, dass wir berufen sind zur Gemeinschaft mit seinem Sohn. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Das ist eine ganz, ganz große Berufung. Das ist das Höchste, was man erlangen kann, was man hier auf Erden erreichen kann. Berufen, du kannst viele Berufe haben und Berufungen, aber diese Berufung, die ist mit nichts zu vergleichen. Die ist das Allerhöchste und Wichtigste. Und deswegen drängt es mich auch, weiter davon zu reden heute an diesem Tag, was das bedeutet, Gemeinschaft mit dem Sohn. Denn diese Gemeinschaft, die ist so vielseitig, so umfangreich, so gewaltig. Sie bestimmt ja alles unseres Lebens, wenn wir wollen, wenn wir uns hinwenden. Und das ist gut, weil wir den Sinn des Lebens erfassen, weil wir durchdrungen werden von dem Leben, von dem Licht, weil wir dann Zerstörer der Lügen werden, weil wir dann mit Jesus den Feind besiegt haben, weil wir dann herrschen im Leben und nicht mehr versklavt sind an irgendetwas. Halleluja. In 2. Korinther 4, Vers 7 bis 11, da steht, und da ging es auch schon darum vorhin, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben um Jesu Willen, damit auch das Leben Jesu offenbar wird an unserem sterblichen Fleisch. So ist also der Tod wirksam in uns, das Leben aber in euch. Das ist ein wunderbarer Text und ich finde, er bindet das zusammen, was wir vorhin schon gehört haben und auch im Gebet ausgedrückt haben. Wenn wir mit unseren Geschwistern mitleiden, wenn wir die Leiden des Christus haben, wenn wir mitverherrlicht werden, wenn wir sterben und wenn wir auferstehen und wenn wir das auch jetzt schon in unserem Leben jetzt hier gegenwärtig erfahren, ja, täglich zu sterben und täglich aufzuerstehen. Ich hatte einen großen Kampf heute gegen, muss ich sagen, mit dieser Predigt, also es war nicht leicht. Ich bin ganz schön rotiert gestern und ich merkte, das ist Kampf, ja. Es ist kein leichtes Ding, es ist keine einfache Sache, aber durch die Gnade Gottes und durch die Liebe Gottes, die drängt, ist es möglich. Ich glaube, dass es möglich ist, auch heute Morgen diese Botschaft zu bringen, trotz aller Widerstände, die ich erleben durfte. Ja, Gott ist gut. Er ist so gut. Ich habe ja letztes Mal schon davon gesprochen, was es bedeutet, mit Christus zu sterben, auferstehen, bereit zu sein, für ihn zu sterben, täglich, Gemeinschaft in Tod und Auferstehung. Und heute wollen wir das noch vertiefen und diese Vielseitigkeit von Gemeinschaft noch mehr erforschen und fortsetzen. Ich finde es so schön, dass die Bibel voll ist von Beispielen von Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft mit dem Sohn. Die Jünger durften es 3 Jahre lang hautnah erfahren. Sie durften ihn betasten, sie durften ihn fühlen, sie durften ihn hören, sie durften alles sehen. Es ist, als wäre der Heilige Geist ja selbst, er war ja selbst anwesend, ja. Und sie waren eingebunden und ja, man muss sich das mal vorstellen, so eine Schar von 12, die Jesus auf Schritt und Tritt folgen, die alles liegen und stehen lassen, ihre Familien zurücklassen, ihre Arbeit, ihr Fischernetz, einfach losziehen, gegen allen Widerstand, gegen alle Vernunft, die sagen, das geht doch nicht. Könnt ihr nicht einfach jetzt aufhören zu arbeiten und zu einem scheinbar Propheten danach folgen? Das geht doch nicht, ja. Wie kann man das? Also menschlich gesehen, völlig aus dem Ruder, völlig daneben, ja. Aber sie haben es gemacht. Es gab ja schon einige in dieser Zeit, die aufgestanden waren, lesen wir ja auch in der Schrift, die Hunderte von Leuten hinter sich hergezogen haben, in die Wüste gegangen sind, die dann irgendwie verhungert sind und was weiß ich, ja, so ihr Lichter, ihr Propheten. Wer weiß, ob das nicht auch so einer ist, ja. Und sie haben es gemacht, weil sie Offenbarung bekamen, weil sie erkannten, er ist der Messias, er ist der Sohn Gottes. Und sie wurden reich gesegnet, sie wurden so ausgestattet. Und das ist wirklich fantastisch. Und als Jesus zum Vater ging, sendete er den Heiligen Geist, der sie dann später auch an alles erinnert hat, der auch uns an alles erinnert, was er gesagt, getan hat. Und so ging es auch für die Apostel dann weiter. In einer noch größeren Kraft und Ausstattung, die sie ja auch brauchten. Und sie waren alle Zeit in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und das Schöne ist, dass wir Gemeinschaft mit ihm auch haben dürfen und dass wir Gemeinschaft mit den Aposteln haben, wie sie ja auch sagen. Wir lesen mal 1. Johannesbrief 1:1-4. Da wird es sehr deutlich, dass wir nicht nur Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und Heiligen Geist haben, sondern auch Gemeinschaft mit den Aposteln und dass wir Gemeinschaft untereinander haben. Ja. Was haben wir hier? Schlachter? Elberfelder? Lesen wir Elberfelder. Okay. Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbart worden und wir haben es gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Ich liebe den Johannes, ich liebe den Petrus, den Jakobus und sie waren alle 300% bei Jesus. Sie sind aufs Ganze gegangen. Und deswegen hat er sie auch überall mitgenommen. Er wusste, die drei. Jakobus und Johannes hat er Donnersöhne genannt. Petrus, Fels, der Eiferer. Ja. Und sie waren Feuer und Flamme. Manchmal zu viel Feuer und Flamme. Er musste sie bremsen. Aber es ist interessant, wenn man sie mal studiert, ihre Geschichten und auch die Briefe liest, dann entdeckt man Fantastisches. Ja, also es ist wunderbar zu sehen, wie sie sich entwickelt haben, wie sie sich verändert haben und wie sie von solchen Hitzköpfen und Übereiferer demütig, sanftmütig, wie Christus in ihnen Gestalt angenommen hat. Man kann es richtig sehen, wenn man es liest. Man kommt aus dem Staunen nicht raus, was Gott aus diesen Dreien gemacht hat. Ja. Und ganz besonders Johannes, der ja der Letzte war von den Aposteln, der dann noch auf Patmos diese Vision der Offenbarung bekam. Und ich glaube, um die zu verkraften, musste er sehr, sehr gelinde und demütig und sanftmütig sein. Ein gediegener, gereifter, ausgereifter Apostel, ja, der solch eine gewaltige Offenbarung bekommen hat, die detailliert unser Ende beschreibt, dieser Welt. Detailliert. Und einiges hat schon angefangen und so wissen wir auch, dass der Rest kommen wird. Zweifellos, der wird kommen. Auch wenn er sehr dick ist. Und wenn das Gericht krass und gewaltig und fast, ja, möchte sagen, ja, es ist unvorstellbar. Es übersteigt alles, was wir bisher gekannt haben. Und doch gibt es Rettung. Halleluja. Gerettet soll werden, der geheilt, der geheiligt ist und der gewaschen ist in dem Blut des Lammes. Das ist unsere Hoffnung. Halleluja. Ja, ich möchte euch ermutigen, lest die Geschichte in den Evangelium von den Dreien, lest ihre Briefe. Mich hat es sehr, sehr ermutigt. Es hat mir selber sehr, sehr viel Mut gemacht, meine Schwächen, meine Fehler zu überwinden, meinen falschen Eifer, ja, gelinde zu werden, sanftmütig zu werden, geduldig zu werden. Stark zu werden im Glauben, zu vertrauen, dass Gott das, was er angefangen hat, auch vollenden wird. In 1. Johannes 5, Vers 1. Da steht: Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Das ist so ein Lieblingsvers von mir, weil er zeugt davon, dass wir Gemeinschaft untereinander haben, dass wir desselben Geistes sind, dass wir denselben Vater haben, dass wir denselben Herrn haben und dass wir mit derselben Weisheit, mit demselben Verstand, mit derselben Liebe ausgestattet sind und dass wir den Willen Gottes tun. Halleluja. Und das ist vor der Welt ein Geheimnis, wie Paulus im Korintherbrief schreibt. Die Welt kann das nicht fassen. Es ist für sie unglaublich, dass Menschen aus Gott geboren werden können. Fehlerhafte Menschen, voll Lüge, voll Ungerechtigkeit, voll Misstrauen, ja, voll falscher Wünsche und Illusionen und Träume, die dahin puffen und dahin gehen und verpuffen. Wie kann Gott in so einen Mensch kommen? Das ist ein Geheimnis. Das ist ein ganz großes Geheimnis. Dass wir eines Geistes sind, dass wir den Willen des Vaters suchen. Dass die Bibel für uns nicht einfach ein Lehrbuch ist, sondern dass wir selbst in dem Wort Gottes gefunden werden. Und dass wir uns wiederfinden. Ja. Dass wir fähig gemacht wurden zu lieben, zu vergeben, zu vertrauen. Dass wir bereit sind, um der Wahrheit willen zu leiden, dass wir um Jesu willen töricht erscheinen. Ich denke aber auch dran, wie ich selbst anfing, Verlorene zu suchen, wie Jesus Verlorene gesucht hat. Wie ich durch die Gassen irrte, in den Kneipen und Diskotheken, Clubs, Nachtclubs, Popfestivals, weiß nicht, was es noch alles gab, bis morgens um 3, um 4 umherirrte, um einen Verlorenen zu finden, wie man mich gefunden hat. Ist das nicht Gnade? Das war mein größter Wunsch, ja. Das ist Gemeinschaft mit dem Sohn. Da spürst du seine Gefühle, seine Leiden um den Verlorenen. Dann weißt du, was ihn bewegt, ja. Wenn du einen Kranken besuchst, wenn du Gemeinschaft hast, wenn du dir Zeit nimmst, jemand anzuhören, dann verstehst du Jesus. Wenn du nicht schaust, wie intelligent, wie klug einer ist, wie gut er reden kann, was er dir geben könnte, was du wiederbekommen könntest, sondern wenn du einfach ihn siehst mit den Augen Jesu. Er sieht die Seele, die verloren ist, er sieht die Seele, die Heilung braucht, er sieht die Seele, die Gemeinschaft braucht, er sieht die Seele, er sieht sie, er sieht sie. Und du fängst an auch zu sehen. Du fängst an zu sehen. Du leidest mit, wenn jemand Ungerechtigkeit erleidet. Du trauerst mit, wenn jemand trauert. Du freust dich mit, wenn er sich über die Wahrheit freut. Du freust dich mit. Das ist gar kein Gebot oder Gesetz, sondern es ist in dir. Du willst es einfach, weil der Geist des Lebens, der in Christus Jesus ist, in dir wirksam wird. Ja. Und das ist Gemeinschaft mit dem Sohn, über die wir uns freuen. Das ist Gemeinschaft mit dem Sohn. Nicht, dass wir ein christliches Theater spielen. Nicht, dass wir schön brav die Kirchbänke, wie man so schön sagt, wärmen. Ja? Sondern indem wir zu Hause an der tiefsten Finsternis ein Licht sind. Dann, wenn wir beunrechtigt werden, wenn wir übervorteilt werden, wenn wir ausgenutzt werden, dann nicht zu murren und zu sagen, ja. Ja, so ist es mit Jesus passiert. Er wurde ausgenutzt, er wurde übervorteilt, er wurde verachtet, er wurde missbraucht. Und er hat nicht seinen Mund aufgemacht. Er hat nicht umhergeschlagen, er hat niemand fertig gemacht und zur Schnecke gemacht, sondern er hat es ertragen. Weil er wusste, dieser arme Mensch. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen es nicht. Sind so verloren. Sagen wir das auch? Sagen wir das auch, wenn unser Partner das Geschirr stehen lässt? Aber ich räume das Geschirr weg. Auch wenn eigentlich vielleicht der Partner das Geschirr wegräumen müsste. Oder wenn der Partner einkaufen gehen müsste. Oder wenn der oder die das nicht getan haben. Nicht auf demjenigen rumzuhacken und zu sagen, ja, du müsstest doch und ich habe meinen Teil getan. Ja. Nein, so war Jesus nicht. So ist Jesus nicht. Und dann fängt etwas ganz Neues an. Wenn es uns leid tut, dass wir mal wieder so schrecklich, egoistisch und eigenwillig waren, ja, ganz praktisch. Wenn wir es einsehen, wenn wir sagen, ja, ich könnte eigentlich froh sein, dass ich überhaupt was tun kann. Ich könnte auch ohne zwei Hände sein, ohne zwei Füße. Es gibt einen Bruder, der hat keine zwei Hände und keine zwei Füße. Und er liebt Jesus und er dient Jesus. Und Hunderttausende kommen zu ihm und fragen, wie machst du das? Wie kannst du glücklich sein? Er hat sogar eine Familie und Kinder. Und er reist über den ganzen Erdball und erzählt von Jesus. Und wir haben zwei Hände und zwei Füße und murren trotzdem manchmal. Ne? Aber es muss nicht sein. Halleluja! Der Geist des Lebens, der in Christus Jesus ist, der befähigt uns demütig, sanftmütig, ja, uns selbst zu demütigen, bis auf den Boden, bis auf den Grund und zu erleben, wie Gott im richtigen Moment dich packt und hervorzieht und hinstellt und sagt, so, jetzt. Jetzt will ich dir mal zeigen, was Erhöhung ist. Ja. Jetzt will ich dir mal zeigen, wie ich dich ehre. Und dann bleibt dir fast die Luft weg, weil du denkst, Hilfe, habe ich doch gar nicht verdient. Ja. Aber so ist Gott. Er erhöht das Niedrige und das Hohe erniedrigt er. Halleluja, er schafft den Ausgleich. Ja. Das Bekommene zu teilen. Ich muss dran denken, wie viele Lieder der Herr mir geschenkt hat und wie viele Leuten ich Lieder beibringen durfte, auch das Gitarrenspiele beibringen durfte. Und es war einfach schön, es war gar keine Anstrengung. Schön zu hören, wie dann andere die Lieder singen, die man bekommen hat. Oder Gemeinden. Und ja, das ist so, Gott ist so, es ist auch mit anderen Dingen so, wie wir gehört haben, den Trost. Wir trösten mit dem Trost, den wir bekommen haben. Ja? Den kann ich weitergeben, den Trost. Die Freude, die ich bekommen habe, den Frieden, den ich bekommen habe. Ich kann ihn teilen, ich kann ihn weitergeben. Meine Freimütigkeit, ja? Vielleicht mein Tanzen. Es gibt ja einfach so eine Freude, die tanzen einfach ganz freimütig, ist ansteckend. Ja? Wurde auch schon mal angesteckt davon, habe auch ganz freimütig getanzt vor dem Herrn in der Gemeinde. Habe ich jetzt hier noch nicht geschafft. Bräuchte vielleicht noch ein bisschen Unterstützung, aber kann ja noch kommen. Vielleicht erreichen wir den Tag noch, wo ich wieder hier springend hier rumhüpfe hier vorne und den Herrn preise. Amen, Halleluja. Und vielleicht schafft ihr es dann auch, mit mir hier rumzuspringen und zu hüpfen und den Herrn zu preisen. Ja, möge es der Herr schenken. Auf jeden Fall, wir sollen uns nichts abkrampfen, sondern es muss von Herzen kommen. Das ist das Allerwichtigste, ja. Dass wir nicht Dinge tun, weil man sie so halt tut, die Hände heben, weil halt alle die Hände heben oder auf die Knie gehen, weil alle auf die Knie gehen, sondern ich soll auf die Knie gehen, wenn ich glaube, ich soll auf die Knie gehen. Ich soll die Hände halten, wenn ich meine, soll sie halten. Und ich habe erfahren, es ist ein super Ding, die Hände zu halten. Heute Morgen habe ich die Hände gehalten und wisst ihr, was ich gesehen habe? Zwischen die Hände war ein Banner. Da stand drauf, heilig dem Herrn. Und weißt du, wie schön es war, diese Hände zu heben, in dem Bewusstsein, was für ein Banner ich da in der Hand habe? Heilig dem Herrn. Ihr wisst ja, auf den Priestern, auf den Mützen stand, heilig dem Herrn. Ja? Das heißt, ich bin heilig dem Herrn. Halleluja. Das ist so super. Ich stehe da im Lobpreis und der Herr drückt mir so ein Ding in die Hand und sagt, heilig dem Herrn. Es ist nicht wunderbar. Ich bin auch so dankbar, dass ich manchmal den besten Lobpreis, den es hier überhaupt auf der ganzen Welt gibt, höre. Dann höre ich nämlich die Engel mitspielen, mitsingen. Und das ist so fantastisch. Ich wünsche es jedem, dass er das auch mal hört. Es ist, du hörst alles. Harfen, Glocken, was du nur denken kannst. Ja. Und eine Fülle von Sound, von Stimmen, das übertrifft alles. Also, wenn der Herr uns hört, heute Morgen im Lobpreis, dann hört er noch was ganz anderes. Er hört nämlich alle Heiligen mit und alle Engel mit. Er hört alle Gemeinden auf dieser Erde auf einmal, ja. Der hört nicht nur uns. Und er freut sich. Und er sitzt auf seinem Thron und sagt, Halleluja. Mein Name ist geheiligt, ja. Mein Name ist geheiligt. Meine Kinder verehren mich, loben mich, preisen mich. Das ist so wunderschön. Ich freue mich mit ihnen. Ich freue mich, sie sind mitverherrlicht, dadurch sind sie mitverherrlicht, damit sitzen sie mit auf dem Thron. Ja? Müssen wir uns das mal vorstellen. Wir müssen mal eindringen in unser geistliches Bewusstsein, dass wir auch in den himmlischen Örtern sind, dass wir nicht nur hier sind, dass wir nicht nur Fleisch und Blut tragen, ja, sondern dass wir im Geiste mitherrschen, dass wir mit Gott sind, dass wir da sind, dass wir schon schmecken, dass wir schon in seiner Gegenwart sind auch. Halleluja. Wunderbar. Jetzt muss ich meinen Text wieder finden. Also, ich glaube, es gibt zwei Arten von Gemeinschaft. Die irdisch-menschliche und die geistliche-göttliche. Und ich liebe die geistlich-göttliche. Ich fühle mich in der irdisch-menschlichen Gemeinschaft nicht so wohl. Ja. Das kenne ich zu Genüge, das kannte ich auch schon, als ich ungläubig war. Da hatte ich nur diese irdisch-menschliche Gemeinschaft. Und die hat mich eigentlich eher ziemlich runtergedrückt oder frustriert, deprimiert. Aber die geistliche Gemeinschaft, die auferbaut mich. Die stärkt mich. Wenn ich im Gebet bin mit Geschwister, wenn ich im Gottesdienst bin, wenn ich auf dem Weg bin, habe Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, wenn ich die Apostelbriefe lese und habe Gemeinschaft mit den Aposteln, ja, dann haben wir Gemeinschaft mit den Aposteln. Du kannst einfach diese Briefe lesen, du hast Gemeinschaft mit dem Apostel und mit dem Heiligen Geist und mit dem Sohn. Ja. Also was kann man eigentlich mehr haben? Was für eine Gnade, ja? Dass wir alle Zeit, deswegen lasse das Wort Christi reichlich in euch wohnen. Ja? Seid dankbar in allem. Genießt es. Und hört nicht auf diese verführerischen, lügenhaften Reden. Du brauchst dies und das und jenes, und um glücklich zu sein, ein tolles Haus, ein tolles Auto. Du brauchst Urlaub, du brauchst einen super Job. Ja, ja. Das spielt gar keine so eine große Rolle. Ich meine, Josef hat keinen super Job gehabt, als er dann da in Ägypten war und erst mal im Knast saß. Aber er konnte auch einen super Job kriegen und der zweite nach Pharao sein, ja. Und ich denke, Paulus hat auch gelernt, reich zu sein und arm zu sein. Ja. Er konnte einfach mit einem Mantel unterwegs zu sein, er konnte aber auch eingeladen sein und er konnte auch wie Jesus in einer Villa essen und trinken und genießen, ja, ohne dass ihm die Villa gehört. Er konnte auch irgendwo auf dem Ölberg schlafen, unter irgendeinem Feigenbaum oder Olivenbaum, ja. durfte ich auch zu Genügen erleben, unterm Olivenbaum zu schlafen oder irgendwo, wo ich nicht wusste, wann und wie. Ich bin sehr dankbar für die Zeit, wo ich das erleben durfte, für den Herrn. Und ich kenne auch die Zeit, wo ich auch in einer Villa schlafen durfte, wo ich auch in einem Superbett schlafen durfte. Und es ist gut, diese Erfahrung zu machen, reich und arm zu sein und zu wissen, darum geht es nicht. Ja. Es geht um Gemeinschaft mit dem Sohn. Es geht, diesen tiefen Frieden zu haben und dieses Bewusstsein, wenn mein Leib zerfällt, ich habe einen Leib vom Herrn. Ich werde überkleidet und ich werde bekomme ein neues Kleid und ich werde leben mit ihm, so wie ich jetzt schon mit ihm lebe. Deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt schon mit ihm leben, weil wir werden in Ewigkeit mit ihm leben. Wenn wir es jetzt nicht können, dann können wir es auch in Ewigkeit nicht. Glaubt ihr das? Wer will denn in Ewigkeit mit ihm leben, wenn er es jetzt nicht kann? Ja? Kann er nicht mit ihm in Ewigkeit leben. Und es gibt viele, die nicht in Ewigkeit mit ihm leben werden, ja, weil es ist einfach nicht angenommen haben. Weil sie die Lüge mehr geliebt haben, die Finsternis mehr geliebt haben als das Licht. Und so bleibt ihnen auch nur die Finsternis. Das ist traurig, aber so ist es. Ja, so ist es. Ja, Gemeinschaft mit dem Sohn hat so viele Seiten. Ich glaube, ich könnte jetzt noch jede Menge erzählen darüber, was das alles bedeutet. Aber ich möchte euch ermutigen, arbeitet daran. Schaut euch das an. Schaut euch an, wo ihr Gemeinschaft mit dem Sohn gehabt habt, überall. Schaut euch an in der Bibel, wo die Apostel, wo alle die, nicht nur die Apostel, auch die Jesus nachgefolgt sind, die erwähnt werden, die Jesus nachgefolgt sind, wie die Gemeinschaft gehabt haben mit dem Sohn. Ja. Und wie vielseitig das ist und dass es nicht so begrenzt ist, dass es nicht so eingeschränkt ist, wie wir manchmal uns vorstellen. Wir haben ganz schnell machen wir uns ein Bild, ne? So dieses Schubladendenken, so muss ein Christ sein, die Schublade, ja. Nee, so ist es nicht. Der Geist des Lebens ist nicht in eine Schublade zu packen, ja. Ist nicht in einem... Er ist frei, er durchdringt alles, er geht überall raus. Und das ist eben das Wunderbare und das ist auch die Möglichkeit, die wir haben im Raum der Begegnung. Wir haben gesagt, Raum der Begegnung soll deshalb ein Raum der Begegnung sein, dass man kommen kann, dass man nicht ein Programm erwartet, was man gebotet gibt und sich wieder in eine Ecke setzt und so, das läuft jetzt ab. Nein, du selbst bist beteiligt. Du selbst bist verantwortlich für das, was da passiert. Ob du im Glauben kommst, dass du Gott, dass du Geschwistern im Geist begegnen wirst, dass Gott sich offenbart in diesen Gesprächen, in diesen Gebeten, in diesem Austausch, in dieser Begegnung. Jeder ist dafür verantwortlich. Und eigentlich ist es auch so in dem Gottesdienst, ja. Wenn wir mit dieser Haltung kommen, lass mal kommen, Gott, dann musst du dich nicht wundern, wenn gar nichts kommt. Da wird nichts kommen. Weißt du, dass Jesus der Anfänger und Vollender jeder Beziehung ist? Dass er damit angefangen hat, nicht wir? Und wenn du gute Beziehungen möchtest, zum Nachbarn, zu Freunden, zu den Kindern, um alle um dich herum, dann erwarte es nicht, sondern fang du an. Das ist das, was Gott mir gesagt hat. Fang du an, Elia. Warte auf keinen, auf keinen. Du bist der Anfänger. Und stellt euch vor, jeder von uns denkt so, dass er der Anfänger ist. Dass jeder von uns auf den anderen zugeht und nicht wartet, lass den mal kommen. Wenn der nicht kommt, ist er selber schuld. Nee, dann bin ich schuld. Ich habe mir das eingebrockt, weil ich nicht auf ihn zugegangen bin. Und früher war ich so, als ich Jesus nicht kannte, wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich hatte miserable Freunde, ich hatte gar keine Freunde. Mit Mädchen hat es schon gar nicht geklappt, ja. Weil ich bin froh, wenn meine langen Haare mir ins Gesicht hingen und wenn mich keiner angequatscht hat. Und wenn ich einfach nur meine Gedanken denken konnte und wenn ich irgendwo meine Droge bekam, irgendwie, ja, und dann irgendwo vor mich hinträumte, dann war ich zufrieden. Beziehung gleich kaputt, ja, keine Beziehung. Und ich rate euch, Jesus ist der Anfänger und der Vollender jeder Beziehung. Und du wirst Wunder erleben. Du erlebst Wunder über Wunder, wenn du anfängst, dass du auf den anderen zugehst im Namen Jesu und sagst, nicht weil er so schön aussieht, nicht weil er so gut Gitarre spielt, nicht weil er so gut singt, nicht weil er so einen super Job hat, nicht weil er 1000 Freunde hat, nein, sondern weil er jetzt einfach gerade mal der Nächste ist und ich kennenlernen will und gucken will, ob er auch das glaubt, was ich glaube. Und vielleicht passiert da was, ja. Vielleicht offenbart sich Gott, vielleicht geht da was ab, vielleicht entsteht da geistliche Gemeinschaft. Das wäre mein größtes Anliegen, weil was Schöneres gibt es nicht als geistige Gemeinschaft. Amen.